bei Seehofen nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, Inhaber der Buchhandlung Kempter, und bei mir sind wie immer meine beiden Kolleginnen
Monika Egelhaff
und Marianne Kutleck.
Wir haben wieder viel gelesen und die besten Bücher, die besten drei Bücher der letzten Wochen wollen wir euch heute vorstellen. Zwei der heute besprochenen Titel sind bzw. waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Eins davon ist unverständlicherweise nicht mehr auf der Shortlist gelandet und hatte deshalb keine Chance mehr auf den Preis. Das andere ist noch im Rennen und das dritte Buch war nie nominiert. Das halte ich aber für einen schweren Fehler. Das ist das Buch, was ich euch vorstelle. Und alle drei Bücher sind Debüts weiblicher Autorinnen. Anfangen wollen wir mit dem Titel, der auf der Longlist steht und der es nicht mehr auf die Shortlist leider geschafft hat. Marianne.
Bischaraf, Bischaraf, Bischaraf. Gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos. Sie schreien in meiner Hand in die Nacht. Sie sind viele. Kinder an den Händen ihrer Mütter. Mädchen mit langen, offenen Haaren. Sie schwingen ihre Kopftücher wie Fahnen in der Luft. Frauen Arm in Arm. Jungen, Männer, Schulter an Schulter, Alte. Sie marschieren auf der Valais-Straße unter den Platanen entlang, zwischen den hupenden Autos und den knatternden Motorrädern, beleuchtet von den goldenen Straßenlaternen. Sie sind unbewaffnet. Mit jedem Schritt flechten sich ihre Stimmen enger zu einem Zopf zusammen. Bischaraf, Bischaraf, Bischaraf! Gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos! Plötzlich löst sich eine Stimme aus dem Chor. Eine Frau ruft: Ich bin mit nichts anderem bewaffnet als mit meinem Körper. Es ist mein Schicksal, mit meinem Körper für die Zukunft zu kämpfen. Eine Zukunft in Freiheit. Ein Strom Persisch überflutet mich. Mein Herz wird zu Wasser. Meine Tränen überrollen mich. Ich bin nicht darauf vorbereitet, auf Instagram Persisch zu hören. Aus fremden Mündern, die allein durch die Sprache vertraut klingen. Das ist der Anfang von dem Buch, das ich vorstellen möchte, von Jena Kaya, Im Herzen der Katze. Vielleicht hat der ein oder andere schon herausgehört, um was es geht. Am 16. September 2022 stirbt die junge Kurdin Jena Mahsa Amini durch Misshandlungen, nachdem sie von der Sittenpolizei in Teheran festgenommen wurde, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Frau, Leben, Freiheit wird nun zum Symbol der Protestbewegung und wird von da an in die Welt hinausgerufen. Die Protagonistin des Romanes, Jena, gleicher Name wie die Autorin, und auch der gleiche Vorname wie Amiri, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt jetzt in Südfrankreich. Sie hat iranische Wurzeln, auch noch Familie im Iran, und bekommt jetzt über die sozialen Medien wie Instagram hautnah die Proteste tausender Menschen im Iran mit. Proteste für ein selbstbestimmtes Leben der Frauen. Mit dabei bei diesen Protesten sind auch ihre Schwester Roja und ihre Nichte Nika. Nika gehört zu den jungen Studentinnen, die für die Rechte der Frauen demonstrieren. Jener Schwester hat ein Internetcafé, das aktuell geschlossen ist, und in dem Roja und Nika Flugblätter drucken. Jena kann nur von Weitem über FaceTime an den ganzen Geschehnissen teilnehmen und ist hin und her gerissen, zum einen zwischen der Sorge, die sie um ihre Familie hat, und unter anderem auch die Bewunderung und den Mut, den so viele Menschen aufbringen. Die Erzählungen über diese Ereignisse wechseln sich ab mit Erinnerungen, die die Protagonistin an den Iran hat. Und zwar ist sie vor Jahren das erste Mal in das Land ihrer Vorfahren gereist und wurde da ganz herzlich von ihrer Familie aufgenommen. Vor allem von ihren Tanten ist sie schwer beeindruckt. Die Gastfreundschaft in dem Land, die kennt keine Grenzen. Und auch damals hat sie schon die Auswirkungen des Regimes mitbekommen. Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Alkohol, all das ist verboten. Doch die Menschen, die werden erfinderisch und wissen sich im Kleinen zu wehren. Und so macht sie sich dann mit ihrer Schwester und einer als Mann verkleideten Fremdenführerin namens Iman mit dem Auto durch den Iran auf den Weg und lernt ein beeindruckendes und märchenhaftes, geschichtsträchtiges Land kennen. Der Umriss des Iran, der erinnert an eine Katze, deswegen auch der Titel des Buches, Im Herzen der Katze. Und so führt ihr Weg sie von Teheran nach Isfahan, wo sie in dem berühmten Abbasi-Hotel nächtigen und die 33-Bögen-Brücke besichtigen. Und von Isfahan geht es nach Shiraz, Persepolis und Yazd. Sie sehen die Gärten von Musalla und Hafis Grab. Und auch auf dieser Reihe werden die drei Frauen immer wieder mit den Problemen konfrontiert, die sich allein aufgrund ihres Geschlechts ergeben. Die Fremdenführerin Iman bringt Jina viel über das Land bei und es entwickelt sich zwischen den beiden Frauen eine tiefgründige, also eine intensive Zuneigung und tiefgründige Gespräche. So viel zum Buch. Die Autorin selber ist 75 in Deutschland geboren und lebt seit 2006 in Südfrankreich. Sie arbeitet als Journalistin, schreibt Gedichte und zeichnet. Und für sie war Auslöser, dieses Buch zu schreiben, tatsächlich auch der Tod von Amini. Es ist, wie gesagt, ein Debütroman und meiner Meinung nach zu Recht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2025. Und ich hätte mir auch sogar die Shortlist gewünscht. Mich hat an dem Roman ziemlich viel beeindruckt. Ich fand es einerseits interessant, dass das erste Mal, dass ich so mitbekommen habe, die sozialen Medien auch so eine große Rolle in dieser Bewegung gespielt haben, dass viel übers Internet geteilt wurde und viel auf Instagram geteilt wurde. Wahnsinnig beeindruckend ist natürlich der Mut, den die ganzen Menschen aufbringen in dem Bewusstsein, dass es auch ihren Tod bedeuten kann. Das Buch hat eine sehr poetische und bildliche Sprache, was auch bedingt ist durch das Persisch und durch diese Kultur, die es hat. Also es wird sehr viel ausgeschmückt und sehr schöne Worte für viele Sachen gefunden. Es ist auch das Land von dem Dichter Hafiz, der Goethe zum westöstlichen Divan inspiriert hat. Und Hafiz wird auch in dem Roman zitiert und es kommen viele iranische Sprichwörter vor. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Buch, ein politisches Buch. Es geht viel um Mut, Selbstbestimmung, Recht, Freiheit, viel über die persische Kultur. Es hat auch wie von Persepolis, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch von früher. Also es geht viel um die Menschen und um das Leben im Iran. Also fand ich sehr gut auch eben dieser Erfindungsreichtum und dieses sich nicht klein machen lassen. Fand ich einfach toll. Und was auch sehr gut sein soll, ich habe es nicht gehört, ist das Hörbuch. Das ist eingesprochen von der Schauspielerin Pega Feridoni, die selber im Teheran geboren ist und mit 2 Jahren nach Deutschland kam. Das ist auch eine ganz tolle Schauspielerin, finde ich. Genau.
Ja, weil da ja auch persisch, also persische Zitate drin stehen. Das ist dann wahrscheinlich gut, wenn, wenn die das aussprechen kann. Weiß man nicht genau, wie man das sprechen kann.
Ja,
ich fand es auch also, sehr beeindruckend. Vor allem ist schon wieder 2 Jahre her, dass diese arme Frau da zu Tode gekommen ist. Das war mir gar nicht bewusst.
Und, 3 Jahre mittlerweile.
Oder 3 Jahre schon. Sogar schon. 22. Schon ja, stimmt, so es ist schon sogar 3 Jahre. Wahnsinn, ja. Und dass den, also man kriegt halt da mit, wie es den Leuten da geht, ist eigentlich grauenhaft. Und sie schildert es ja auch immer auf diesen Instagram-Post, dass sie. Sie sitzt hier, schaut sich das an und kann es eigentlich selber nicht fassen und kann eigentlich gar nichts machen von hier aus. Und es ist eigentlich furchtbar, wie die Leute da behandelt werden und vor allem die Frauen im Iran. Das wird einem dann nochmal so richtig bewusst in diesem Buch. Also es hat mich schon ziemlich mitgenommen, muss ich sagen.
Also ich fand es auch ein ganz besonderes Buch, wobei ich ein bisschen ein Problem habe mit Roman vorne drauf, weil ich finde, es ist so eine Mischung. Es ist zum einen ist es natürlich romanhaft, weil es ist ja keine Reisebeschreibung, die jetzt die Autorin gemacht hat, sondern das ist ja eine fiktive Person. Aber es sind eben auch sehr viele Fakten drin und von daher ist diese Mischung, finde ich, ist ihr sehr gut gelungen. Einerseits wirklich das Romanhafte und weil du vorhin eben schon sagtest mit der Sprache. Und ich später ja auch noch auf die Sprache eingehe. Bei meinem Buch ist mir halt eben auch aufgefallen, wie wunderschön die Sprache ist, die sie hat. Und sie schreibt ja auf Deutsch. Also man merkt, sie ist in der deutschen Sprache angekommen, finde ich. Mhm. Weil sie transportiert praktisch das Poetisches, das ja das die Orientalen sehr wohl haben, kann sie wunderbar ins Deutsche transportieren. Mhm. Und das zeigt sich vor allem in den ganz persönlichen Geschichten, die mit der Familie zusammenhängen und auch wie sie sich treffen, wie wichtig das Essen ist. Also wenn sie beschreibt, wie sie dann aufkochen und sich zusammensetzen, möchte man sofort in ein sein, persisches ja? Restaurant genau, gehen, ja, weil stimmt. man, weil einem wirklich so der Appetit kommt.
Stimmt.
Und also diese Passagen, finde ich, die sind wunderschön und zeigen halt auch, wie wichtig die Familie ist, wie wichtig der Zusammenhalt ist und wie wichtig das ist, gemeinsam diese harte Politik zu irgendwie auszuhalten. Und das ist halt der eine Teil, oder auch wie sie eben die Landschaft beschreibt, wie sie die Bauwerke beschreibt, wie stolz sie ist auf das, was ihr Land bieten kann. Und das andere Extrem ist halt leider die furchtbare Politik. Und also ich muss dich bewundern, Marianne, dass du das so ruhig erzählen konntest, mit den Frauen umgegangen wird.
Ja.
Also mich hat das wirklich so wahnsinnig wütend gemacht und so hilflos gemacht. Und gleichzeitig habe ich so einen Wahnsinnsrespekt vor diesen Frauen, die ja wirklich, Angst um ihr Leben haben und denen das aber so wichtig ist, dass sie trotzdem auf die Straßen gehen. Und was mich gefreut hat, ist, dass sie eben auch beschreibt, dass zunehmend mehr Männer mit ihren Frauen auf die Straßen gehen, weil sie das Recht für ihre Frauen mit erstreiten wollen. Und das macht mich eigentlich ein bisschen hoffnungsvoll, weil ich mir denke, es hat sich was bewegt in den Köpfen und zwar in den Köpfen von sehr vielen, egal ob Mann oder Frau. Und das lässt mich einfach so ein bisschen hoffen, dass es dass es irgendwann gelingt, ein bisschen wieder die Freiheit herzustellen, die es ja sehr wohl mal gab in diesem Land.
Und wobei ich es auch schade finde, dass man aktuell gar nicht mehr so viel hört, also gar nicht mehr so viel mitkriegt.
Ja.
Also ja, das jetzt ist wieder schon, mehr ja, durch stimmt. das Atomabkommen.
Genau.
Ja, aber es ist trotzdem schon wieder so ein bisschen abgeflaut, die mediale Aufmerksamkeit.
Ja.
Aber was ich auch schön finde, dieses eben dann doch nicht brechen lassen und nicht unterdrücken lassen. Und die Frauen, die sich dann treffen, verhüllt zu diesen Treffen kommen und dann werden die Schleier die Kopftücher abgelegt, der Lippenstift wird nochmal aufgelegt, die High Heels werden rausgeholt und man macht sich schön. Also das alles im Verborgenen, aber es ist ihnen nicht genommen worden.
Ja.
Ja, aber krass ist ja auch, also du hast gesagt, die Fremdenführerin verkleidet sich als Mann, weil Frauen eben gar nicht alleine reisen dürfen. Also muss immer ein Mann dabei sein. Das ist ja völlig archaisch, verrückt, wenn man das hört eigentlich.
Ja, und mit den Frauen wird auch nicht geredet in der Öffentlichkeit.
Genau. Und wie widersprüchlich das Regime dann auch ist, weil, wo sie mit den Taxifahrten geschildert werden, also mit der U-Bahn, da sind Männer und Frauen getrennt.
Mhm.
Da schreibt ja auch, man kommt sich vor wie im Gefängnis, weil da so ein Gitter dazwischen ist.
Mhm.
Und im Taxi, da dürfen sie alle gemeinsam drin sitzen.
Genau.
Und da fahren sie natürlich auch alle Taxi. Ja, weil
und da ist es total eng.
Da ist es total eng und sie sitzen ganz nah beieinander.
Ja.
Und das also völlig,
und die Gespräche der Männer
irre.
Sind da auch ganz offen im Taxi.
Ja, genau. Und alle sprechen ganz offen, weil man halt im Auto normal sprechen kann sozusagen.
Ich habe gestern Taxi Teheran nochmal angeschaut. Also der ist vor 10 Jahren, kam der Film raus, der war auch dann ganz interessant, eben mit diesen Taxifahrten, die man von dem Buch so im Kopf hat und sich das dann nochmal anzuschauen.
Ja, und das Verrückte ist eben, es gibt ja Bücher und Filme, die Jahre alt sind und wo das alles schon thematisiert wird und es hat sich aber eigentlich leider nichts geändert. Das ist eigentlich das Schlimme. Ja. Aber es stimmt auch, also Roman, ja, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Ich fand, es war eine längere Reportage eigentlich. Also habe ich es empfunden. Aber eine poetisch geschriebene Reportage.
Und ich muss aber auch sagen, es ist trotz der schweren Thematik, aber mit dieser poetischen Sprache und so wirklich lesenswert.
Ja, aber wir haben ja nur lesenswerte Bücher hier.
Ja.
Das ist ja der Sinn unseres...
Es gibt halt auch einen Einblick. Es gibt einfach einen zusätzlichen Einblick aus den reinen Schlagzeilen in der Zeitung. Man erfährt so viel, wie der Alltag eigentlich abläuft. Und sowas finde ich immer wahnsinnig interessant, sowas zu lesen.
Mhm. Mhm.
Und ich finde es wieder ganz wichtig für junge Menschen, auch in Deutschland, dass man merkt, was wir hier für eine Freiheit haben und dass es nicht selbstverständlich ist und dass man auch immer noch dafür kämpfen muss. Auch in Deutschland im Hinblick auf das, was alles passieren könnte.
Ja.
Genau,
ganz
Amen. Wichtig.
Ja. Gut. Okay, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Debüt einer österreichischen Autorin, Anna Maschig. Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten. Das finde ich einen wunderbaren Titel. Und das Buch habe ich auch nur wegen diesem Titel erstmal in die Hand genommen. Und dann konnte ich aber gar nicht mehr aufhören, das zu lesen. Ich fand das sehr außergewöhnlich, weil das eine ganz eigene Sprache hat. Und der Autorin gelingt es, mit wenigen Worten ganz viel zu sagen und auch viel Raum zu lassen für das Ungesagte. Und um das mal ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich gerne eine kurze Passage vorlesen. Georg trägt eine dünne Brille aus Draht, deren Bügel sich weit hinter die Ohren krümmen, eine flache Kappe und schwarze Arbeitshosen. Die Abende sind ihm die liebsten Stunden des Tages. Wenn das Licht langsam weich wird und über die Dächer und Wiesen streicht, wenn die Kühe zurück in ihren Ställen sind und die Menschen in ihren Häusern. Dann sitzt er auf der Veranda und raucht seine Piepe, eine lange gerühmte Pfeife, die ihm beim Reden aus dem Mundwinkel hängt. Manchmal setzt Henrike sich dazu und sie blicken schweigend in die Ferne. Georg wickelt sich im Lauf der Jahre dreimal einen Strick um den Hals, um sich an den Balken der Scheune aufzuhängen. Aber Henrike findet ihn jedes Mal. Also, das ist ganz oft so, die Kapitel enden mit sowas ganz Krassem irgendwie. Und ich denke, stand das jetzt wirklich gerade da? Also, das ist eine ganz irre Art zu schreiben. Die Kapitel sind alle recht kurz. Das Buch hat ein bisschen mehr als 200 Seiten. Aber so jeder Satz haut rein. Es ist eigentlich eine Geschichte über mehrere Generationen. Die Erzählerin Alma berichtet vom Leben der Urgroßmutter, der Großmutter und ihrer Mutter, eben über diese vier Generationen hinweg und über das, was von Generation zu Generation weitergetragen wird. Jeder versucht, die Dinge irgendwie anders zu machen, aber am Schluss kommt dann oft das gleiche Ergebnis zustande. Also die Familienzusammenhörigkeit ist nur entlang der mütterlichen Linie. Die Männer sind praktisch nicht so wichtig, sag ich jetzt mal. Und es geht immer um die Mütter. Und die Mütter sind dann eigentlich oft neidisch auf die Töchter, weil denen steht das Leben offen. Sie sind vielleicht gebildeter, sie können was aus ihrem Leben machen. Das funktioniert aber dann oft nicht. Ja? Und die Töchter vom Leben enttäuscht flüchten in die Natur. Und da schließt sich der Kreis, weil die Mütter alle gerne Gartenarbeit oder auch die Liebe zur Natur hatten. Also das ist wie so ein Kreislauf. Und am Schluss driftet es so ein bisschen ab in so einen magischen Realismus, den ich eigentlich hasse. Also ich kann Garcia Marquez zum Beispiel nicht lesen. Also ich habe noch nie ein Buch von Garcia Marquez zu Ende gelesen, weil ich immer verrückt werde mit diesem magischen Realismus. Hier ist es so, dass ich Personen in Möbelstücke und Pflanzen am Schluss verwandeln, aber da passt es gut. Also ich würde fast sagen, das ergibt sich schlüssig aus dem Leben und dem Verhalten dieser Personen. Und das ist alles in allem, finde ich, das inhaltlich, sowohl inhaltlich als auch formal ganz außergewöhnlich, dieses Buch. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass es weder für den deutschen noch für den österreichischen Buchpreis nominiert wurde. Das ist ja gerade erschienen. Echt? Mhm. Ach, dann habe ich wollte gestern gucken, aber habe ich dann gedacht, okay. Na, dann ist gut. Hoffentlich kriegst du den. Weil das fand ich wirklich ganz toll.
Ich fand es auch richtig gut. Also ich fand es ganz schön und so tröstlich zu lesen, wie sich die Toten im Angesicht des Todes um die Nachfahren sammeln. Also im Moment des Todes kommen dann die ganzen Ahnen und stehen dann dabei. Das fand ich ganz schön, dieser Gedanke. Ich fand es auch ungewöhnlich geschrieben. Fand es am Anfang, gab es eine Stelle, die ich sehr unlogisch fand, jetzt dann im Nachhinein, sage ich euch später, welche Stelle, mit dem magischen Realismus ist es dann wahrscheinlich wieder schlüssig. Und also alles in allem fand ich es auch ein ganz rundes, schönes Buch. Ja.
Also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, auch eigentlich hauptsächlich wegen dem Stil, weil ich den auch ganz außergewöhnlich finde. Ich finde, es wird so wie so eine ganz archaische Geschichte. Und das unterstreicht sie durch ihren Stil, nämlich durch das, was sie eben nicht sagt. Ja. Und wenn man als Leser aufmerksam liest, versteht man oft am Ende des Kapitels, macht sie eine Andeutung und sie schließt es aber nicht ab. Ja. Aber man weiß genau, was sie meint. Mhm. Also man wird praktisch in diese Familienerinnerung, wird man als Leser mit reingezogen, weil man eben diese Erinnerungen teilt. Und damit spielt sie in ihrem Stil. Und das fand ich unglaublich beeindruckend, wie sie das schafft, auch mit so oft so wenig Worten und so viel Weglassungen, habe ich mich als Leser fast zugehörig zu der Geschichte gefühlt, weil ich genau wusste, was sie meint, so wie man das bei Verwandten vielleicht hat oder bei guten Freunden, die nur was andeuten müssen und man hat gemeinsame Erinnerungen und kann und weiß, was sie meinen. Und so gelingt ihr das eben mit den Lesern. Und das finde ich was ganz Außergewöhnliches, was mich wirklich, was mich echt tief beeindruckt hat, muss ich sagen. Und was halt auch ihr großes Thema ist, was auch wieder zu meinem Buch passt, das ist halt die große Frage, was ist vererbt von einer zur nächsten Generation und was wiederholt sich automatisch und was ist ganz selbst gewählt, dass es einfach eine Wesensgleichheit ist oder was ist, was selbst gewählt ist, wie das Leben ablaufen soll. Und damit geht sie halt auch durch die drei Generationen, diese Frage stellt sie sich eigentlich oder den Hauptpersonen, die eigentlich alle Frauen sind, wie du schon gesagt hast, immer wieder. Und damit, das finde ich auch einen interessanten Gedanken, den auch jeder sich selber irgendwie stellen kann. Wo sehe ich jetzt meine Vorfahren und macht es einfach unreflektiert genauso? Und was möchte ich genauso machen, weil ich es gut finde, wie es meine Mutter oder meine Großmutter gemacht hat? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und einen besonderen Stiltrick finde ich, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, das sind Listen, die sie in ihrem Buch immer wieder hat, wo sie es schafft, Listen zu allen möglichen Themen als Zusammenfassung zu bringen und praktisch das, was sie vorher erzählt, nochmal ganz aufs Knappste zusammenzufassen. Und das finde ich
ich weiß, also einmal eine Liste drin, was die Großmutter über den Krieg erzählt hat und dann kommen 4 oder 5 Punkte und auf der nächsten Seite steht, was die Großmutter nicht erzählt hat und da steht dann nur ein Punkt, alles.
Genau.
Und das fand ich auch irre.
Das ist diese Verknappung.
Ganz toll gemacht.
Also ganz großartig.
Oder den Kindern ein Kinderlied vorzusingen. Ich meine, dem Sohn hat sie ein bestimmtes Lied vorgesungen und der Tochter das Kinderlied und dann steht auch nichts. Also der wurde nichts vorgesungen. Und ich finde es also vom Thema Tod her sehr versöhnlich mit dem Tod. Also so unaufgeregt, natürlich, versöhnlich, schön gemacht.
Das stimmt.
Ja.
Genau, also auch noch ein lesenswertes Buch.
Ja, ganz toll. Also was Besonderes, ja.
Genau, und jetzt kommen wir zum Shortlist-Titel.
Genau.
Sollen wir noch kurz was zum Buchpreis sagen? Nein, das sparen wir uns.
Also nur dazu, ich habe in sehr viele Bücher reingeguckt vom Buchpreis und ich finde, es ist wie immer, fast jedes Jahr geht es mir so, dass ich bei ganz vielen Sachen aufhöre und mir denke, es ist vergeudete Lebenszeit und stinke sauer bin, weil ich denke, es gibt so viele andere tolle Bücher, aber Geschmäcker sind nun mal verschieden.
Da geht es halt immer um dieses literarisch Hochstehende und nicht, man darf nicht unterhaltsam sein, wenn man gut schreibt, so ungefähr habe ich manchmal das Gefühl. Nach den Kriterien werden die Bücher ausgesucht. Also,
ja, es sind auch welche dabei, die sollen unterhaltsam sein. Mich haben sie nicht unterhalten, ich sage jetzt nicht, welche das sind.
Wir wollen ja auch nicht schlecht machen, wollen nur empfehlen.
Ich habe ein Buch gefunden, das ich finde, das außergewöhnlich ist und das hat mich auch wirklich sehr berührt und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mal schauen, ob es das Buch wird, ich würde mich freuen. Es ist von Kichai E. Und dieser Buchstabe E hat obendrauf 2 Pünktchen. Das muss man vielleicht erklären. Also Kichai kommt aus dem Kosovo. Und E ist ein Buchstaben aus dem Albanischen, der nicht ausgesprochen wird. Das Einzige, was er tut, er verändert die Betonung. Dieses E ist eben was, finde ich, ein ganz toll gewählter Titel, weil er so dieses Wichtige und Besondere in der Muttersprache zeigt, eben des Albanischen. Ja, es geht darum, eine namenlose Erzählerin ist als Kind aus dem Kosovo geflohen und hat den Krieg dort also nicht miterlebt, im Gegensatz zu ihren Eltern und der zurückgebliebenen Verwandtschaft. Sie kann sich nur an ganz wenige Dinge erinnern, die sie als Kind erlebt hat. Zum Beispiel die Erinnerung, als sie als Familie über die serbische Grenze gefahren sind und vorher von ihren Eltern gezwungen wurden zu verstummen, nicht albanisch zu sprechen. Also da ist schon eine, ist ja praktisch schon als kleines Kind die Sprachlosigkeit aufgezwungen worden. Die Eltern der Erzählerin sind natürlich traumatisiert, können aber über ihre eigenen Erlebnisse nicht sprechen. Auch hier wieder eine Sprachlosigkeit. Die Erzählerin wächst auf in Deutschland und wird am Anfang natürlich, weil sie das Deutsche erst langsam erlernt, ausgegrenzt aufgrund von mangelnder Sprachkenntnis. Das ist eine sehr berührende Szene, zum Beispiel, als sie in den Kindergarten kommt mit ihrer Mutter. Alle sind verkleidet, nur sie nicht. Sie wird blöd angeschaut, blöd angeredet. Die Kindergärtnerinnen sagen, ja, es ist doch Fasching, wir haben das doch groß an die Tafel geschrieben. Aber sie wusste halt nicht, was Fasching ist und hat dementsprechend sich auch nicht verkleidet. Später lernt sie dann mithilfe des Fernsehens Deutsch. Also sie ahmt die ihr ganz unbequemen Kieferbewegungen nach, die sie im Fernsehen sieht, und schreibt dann, im Vergleich scheinen die albanischen Wörter für meine Lippen und meine Zunge viel leichter formbar zu sein. Kann das sein? Kann eine Sprachlast so stark sein, dass sie Kiefer verformt? Sie wird erwachsen und beginnt dann ein Studium. Immer größer werden ihre Schmerzen im Kiefer. Sie geht zum Kieferorthopäden und er stellt fest, dass sie nachts so stark mit den Zähnen knirscht, dass sie Gefahr läuft, später nicht mehr sprechen und beißen zu können. Er nennt es, es ist ein Ausdruck der tiefsitzenden Sprachlosigkeit. Sie beginnt nun nachzuforschen über all das, was damals im Kosovo-Krieg passiert ist, der bei uns auch nicht mehr so wirklich präsent ist, finde ich. Sie beginnt nachzuforschen über ihre Heimat, über all das, was vor allem ihre Eltern verloren haben. Und sie beginnt nach und nach zu verstehen, dass Sprachlosigkeit auch daraus resultiert, gerade bei ihren Eltern, weil sie verstummen mussten und eigentlich nicht anders konnten als verstummen, aufgrund ihrer Erfahrung von Unterdrückung, von Gewalt und von Mangel an grundlegenden Menschenrechten. Das erzählt sie unglaublich plastisch und auch für mich wahnsinnig nachvollziehbar. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie wichtig eigentlich Sprache ist. Und ich finde, sie zeigt, es ist die Basis, um sich selbst eine Stimme zu geben. Also nicht nur, um zu verstehen, sondern auch, um selbst sich erklären zu können. Und eine, finde ich, sehr positive und sehr schöne Figur in dem ganzen Roman ist Elias, ein deutscher Freund, der eben auch eine Lösung aufzeigt oder zumindest einen Weg dahin, indem er ihr zuhört und indem er Verständnis zeigt für das, was sie ihm erzählt. Für mich ein ganz berührender Roman, der eben so viele Varianten hat, was Sprache bedeutet.
Ja, ging mir auch so. Also zum einen diese Sprachlosigkeit, die immer wieder aufkommt, die immer wieder angedeutet wird, sowohl von ihrer Seite, aber auch von ihren Mitmenschen, die diese Ereignisse gar nicht auf dem Schirm haben, gar nicht wissen, was ihre Familie da mitgemacht hat. Und das macht macht sie ja auch so traurig, dieses, dass da viel Ahnungslosigkeit auch viel falsche Sachen hervorrufen oder viel falsches Denken.
Sie sprechen ja auch teilweise nicht rüber. Ne? Also es wird ja auch in der Familie nicht drüber gesprochen.
Genau, genau.
Also es wird
also wobei, wer mit ihr spricht, sind dann auch die Cousinen und Cousins.
Ja, genau. Aber auch die Eltern oder die Großeltern tun es ja eigentlich mehr so unter den Tisch kehren oder so. Ja. Das ist ja oft so in so Leute, die sowas erfahren haben, dass sie da nicht drüber sprechen wollen.
Oder auch, genau, aber auch viele falsche Annahmen, die die Deutschen haben von dem Krieg.
Ja.
Und wo sie dann total überrascht ist, weil das ja so für sie gar nicht stimmt, weil das ja nicht der Fakt ist. Das fand ich, also das macht einen ja so traurig. Also ja, die Ahnungslosigkeit, aber ein richtig gutes Buch.
Also was total verrückt ist, ich habe also auch darauf, als ich das gelesen habe, nochmal mit dem Kosovo-Krieg oder den Kriegen in Jugoslawien nochmal, das mir halt mich nochmal daran erinnert und so. Und mir hat zufällig letzte Woche eine Lehrerin hier aus einer Grundschule erzählt, dass es totales Thema ist bei den Kindern, also die bei den Einwandererkindern sozusagen aus dem Kosovo, und dass die immer noch daran knapsen an diesen Sachen und das alle nicht richtig verstanden haben, was da eigentlich wirklich passiert ist. Dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass man das auch denen nochmal in der Schule nochmal erklärt. Also es war mir gar nicht klar, dass das wirklich ein... Also die fragen dann halt erstmal, was hast du überhaupt für eine Religion und kann man mit dir überhaupt reden, so ungefähr. Also ganz schlimm eigentlich. Das ist immer noch alles nicht...
Es ist vererbt.
Also das ist nämlich wieder, das über mehrere Generationen. Die Eltern wurden da vertrieben und beiden Seiten ist sehr leid widerfahren. Und die geben das hier weiter an die Kinder, unreflektiert. Und dann kommt es zu neuen Konflikten. Das ist Wahnsinn. Also wie lange sowas dann weitergeht auch.
Ja.
Das sind dann nicht verarbeitete Traumata, die verschwiegen werden.
Ja.
Deswegen empfehle ich Kitschai E. für den Deutschen Buchpreis, erschienen beim Wallstein Verlag.
Ich hatte von Jina Kaya Im Herzen der Katze aus dem Surkamp Verlag dabei.
Und wenn du es heimlich machen willst, musst du Die Schafe töten aus dem Luchterhand Verlag. Genau, dann haben wir wieder drei schöne Bücher. Wollen wir noch eine Wette abschließen, ob das Buch den Buchpreis gewinnt?
Ich glaube leider nein.
Ich glaube auch leider nein.
Ich glaube ja.
Gut, wir werden sehen. Wir wünschen es jedenfalls der Autorin. Das war's für diesmal. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast.
Nix soll's Bücher, nix soll's Bücher im Sinn.